Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
Hi, Axel.
Hi, Rüdiger. Nee, so weit bin ich noch nicht. Ich kann sogar ein bisschen besser singen, glaube ich, als Axel Rose.
Ja, kann ich mir vorstellen. Wir waren auf dem Konzert Guns N' Roses in München. Und also es war natürlich immer wieder schön, ein Event mit dir zu haben, sich mit dir zu treffen. Konzert, sage ich mal, ging so.
Ja, tatsächlich saßen wir, also es war ja so ein Altherrenausflug, wie wir ihn jetzt, ich sag jetzt mal einmal im Jahr, so machen wir zwei. Letztes Jahr war es AC/DC, dieses Jahr Guns N' Roses und tatsächlich
natürlich sitzen
saßen
wir, also wir natürlich stehen da nicht und wir sitzen natürlich.
Nee, klar. Ich sitze bei Konzerten sowieso grundsätzlich, weil ich sonst nie was gesehen habe. Also wenn ich mal Arena-Karten hatte, auch in meiner Jugend, Genesis, Dire Straits, Pink Floyd, ich habe nie was gesehen, nur gehört. Aber okay. Diesmal war es tatsächlich wurscht. Weil beim Hören und Sehen war jetzt tatsächlich auch nicht so viel. Es war eines der ersten Konzerte in der Allianz Arena übrigens in München, die ja eigentlich keine Konzerte ausrichten durfte über 20 Jahre. Und jetzt gibt's die Möglichkeit, dass das passiert, weil das altehrwürdige Olympiastadion nämlich 2 Jahre lang umgebaut wird, inklusive dem Turm, oder renoviert wird, muss man wahrscheinlich richtigerweise sagen. Und deswegen waren wir in der Allianz Arena in München und haben Guns N' Roses geschaut. Und das Beste waren doch die 2 Typen links neben uns, oder?
Die geschlafen haben. Ich weiß nicht, warum die da waren. Also sie saßen da und haben wirklich geschlafen. Ich meine, so langweilig war es jetzt nicht. Die haben schon die Knaller gespielt, war schon alles cool. Aber man muss schon sagen, jetzt mag es an der Location gelegen haben oder generell Unlust, aber der Sound war wirklich unfassbar schlecht.
Das stimmt. Also, der war sogar so schlecht. Der war sogar so schlecht, dass sogar Shazam versagt hat. Wobei ich nicht weiß, ob es wirklich am Sound lag. Nein, jetzt mach mal, pass auf. Ich meine, Guns N' Roses, ich bin jetzt wie du jetzt kein Super-Duper-Fan, aber wir kennen natürlich die Klassiker. November Rain, Paradise City, Knockin' on Heaven's Door, was die so alles raushauen immer. Und auf die haben alle gewartet. Und als die Lieder kamen, sind auch viele aufgestanden, haben mitgegroovt, mitgeschrien und so weiter und so fort. Und bei den anderen, die haben ja 32 Lieder gespielt, bei den anderen 26, saßen viele rum, wir ehrlich gesagt auch, und haben einfach gewartet, bis das nächste Lied kommt, was man wirklich kennt. So, bei einem aber stand der Typ vor uns auf und hat also völlig mitgejubelt, als ob das sein Lieblingslied wäre. Und da dachte ich mir, noch nie gehört, was ist das? Und habe Shazam rausgesucht. Eigentlich für mich immer, wenn im Radio was kommt, wo ich mir denke, das ist ja geil, die Rettung, um zu wissen, was das ist, hat nicht funktioniert. Also hat er nicht erkannt. Und das kommt öfters vor, weil eigentlich dachte ich mir auch, wenn ich was summe oder so ein bisschen vor mich hin singe, dass mir Shazam zumindest sagt, welches Lied das ist, aber so richtig, nee.
Also zumindest auf dem Konzert von dem Künstler sollte es funktionieren. Also ich kenne das auch so, dass du da was reinhustest und er sagt dir, hey, das ist klar, Celine Dion oder was weiß ich, ja. Ja. Also er kennt das dann. Aber nee, in dem Fall hat es nicht funktioniert, komischerweise.
Ja. Naja, so ist das.
Aber trotzdem schön. War trotzdem ein schönes Event, muss man sagen.
Ja, so ist das. Du, pass auf, wir haben beide den gleichen Podcast gehört. Und möchten vielleicht da einfach auch mal eine kleine Werbung machen, denn das Thema ist sehr, sehr spannend und der Podcast auch. Und zwar von Heise, der Passwort-Podcast. Und in der letzten Folge ging es um ein Computervirus, möchte ich mal so sagen. Denn da geht es um ein Programm, das auf deinem Rechner oder Handy installiert, mitteilt, welche Webseiten du besurfst, obwohl du explizit gesagt hast, dass du das nicht möchtest. Mhm. Und du bist ja der Computerviren-Spezialist.
Ja, jetzt muss man dazu sagen, diese Software, von der du sprichst, ist die Facebook-App von Meta auf einem Android-Device. Also genau. Ja, es macht, also Meta macht Meta-Sachen, sage ich mal. Ja, also es überrascht mich jetzt auch immer weniger, was da so läuft. Aber die haben tatsächlich gedacht, das ist eine gute Idee, das Handy oder die Funktionalität des Betriebssystems so weit auszureizen, wie es auch ein Schadcode, wie es auch normal wäre, machen würde, um den User zu tracken. Und zwar egal, wohin er surft, egal von welchem Browser er surft. Weil es ist ja so, du hast beispielsweise bei Instagram, wenn du auf eine Werbung klickst, dann geht der interne Browser auf. Also der Instagram-interne Browser. Und natürlich weiß Meta dann alles, was du da machst, von diesem Browser aus.
Genau.
Klar. Wenn du aber rausgehst und sagst, öffne mir diesen Link in einem externen Browser, in meinem Safari oder in meinem
Firefox.
Chrome, Firefox, whatever, ja, dann sehen die das nicht mehr. Dann haben die theoretisch doch die Möglichkeit zu sagen, gut, du hattest vorher diese IP-Adresse und wir sehen diese IP-Adresse, das könntest du auch sein, aber die wissen nicht mehr genau, ob du das bist als User. Und das wollten die abstellen mit dieser Funktion. Die wollen genau wissen, wo surft denn der Tobias Schrödel so rum?
Obwohl du wohlgemerkt im Browser gesagt hast, hier nicht verfolgen, keine Cookies und so weiter und so fort. Das muss ja erschwerend hinzukommen. Und was die machen, ist sehr, sehr vereinfacht gesagt. Und in dem Passwort-Podcast von Heise wird das auch sehr verständlich und aber sehr ausführlich, muss man dazu sagen, in über einer Stunde auch erklärt. Die Facebook-App, wenn du die auch auf deinem Android-Handy hast, deswegen stimmt das nicht so ganz mit Safari, weil das der iPhone-Browser ist, dann macht der Folgendes. Die Webseite, die du in Firefox aufrufst und auf der ein Facebook-Tracking-Pixel ist, kontaktiert Localhost. Das heißt, auf deinem Gerät einen laufenden Webserver. Und was Facebook sich gedacht hat, sei eine gute Idee, wäre, dass ihre eigene Facebook-App, wenn die auf dem Gerät installiert ist, einen Listener-Port aufmacht, sprich sich wie ein Webserver verhält und auf Anfragen wartet und dieses Tracking-Pixel dann eben den lokalen Webserver anspricht und das ist dann die Facebook-App und dann kriegen die über diesen Umweg raus, welche Seiten du ansurfst. Und jetzt mal ganz unter uns, das ist, du hast es richtig gesagt, so verhält sich ein Computervirus. Nichts anderes. Und jetzt müsste doch eigentlich jeder Virenscanner, den du irgendwo hast, müsste doch jetzt am besten die Facebook-App als Schadcode detektieren, blocken und das ist auch eine Forderung, die in dem Podcast zu Recht aufgestellt wurde, eigentlich müsste Google und vielleicht auch Apple die Facebook-App aus dem App Store bannen oder aus dem Play Store verbannen, weil es einfach Schadsoftware ist.
Ja, beides wird nicht passieren, weil natürlich da Meta diese User-Macht dahinter hat. Also wenn du jetzt ein Gerät rausbringst, das jetzt kein Facebook mehr laufen lassen kann, dann wird das Gerät wahrscheinlich weniger verkauft werden, deutlich weniger verkauft werden. Also die haben, da ist schon wieder dieses too big to fail fast, kann man fast sagen. Ja, man muss den Leuten eben sagen, hey, überlegt euch das mal, ob ihr vielleicht in andere soziale Netzwerke geht und weg von diesem ganzen Meta-Kram geht. Aber wie wir wissen, es ist schwierig. Da, wo die meisten Leute sind, kommen auch immer mehr Leute dazu und bleiben dann auch in diesem Universum. Also dieses Thema, dass es Schadcode ist, ist das natürlich eine Grauzone letzten Endes. Ja, also die Frage ist, Meta sammelt Benutzerdaten, das haben die auch immer gemacht und die sagen auch, dass sie das machen und mit ihren AGB und so weiter. Jetzt gehen sie vielleicht einen Schritt zu weit, dass wir sagen, ey, okay, da ist eine Grenze überschritten. Und Meta hat das ja auch relativ schnell eingesehen, dass sie da eine Grenze überschritten haben. Was ich auch sehr interessant finde. In dem Moment, wo dieses Paper veröffentlicht wurde und man gesagt hat, okay, Meta macht hier sehr offensichtliche Dinge, die normalerweise Schadcode macht, haben diese Funktionalität sofort rausgenommen.
Und das ist tatsächlich auch für mich der Hinweis gewesen, dass die das mit Absicht gemacht haben. Also es war sicherlich kein Versehen, überhaupt nicht. Und dass sie wussten, dass sie damit wahrscheinlich drüber sind. Weil Google sagt sehr explizit, das ist nicht in Ordnung mit unseren AGBs für den Play Store. Da ist also von Google-Seite sehr die Äußerung sehr, sehr klar gewesen und nicht irgendwie so, ja, wir gucken uns das mal an, es könnte sein und vielleicht eine Grenze über Grauzone, nichts dergleichen. Google sagt ganz klar, das ist gegen alle Absprachen, gegen alles, was wir wollen und nicht in Ordnung. Aber ich befürchte, dass du recht hast, rausfliegen werden die nicht.
Das ist eine klare Nummer und ich fand das auch cool in dem Heise-Podcast, weil die haben ein Thema beleuchtet in diesem ganzen Komplex, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe. Deswegen, die haben sich da sehr gut Gedanken gemacht. Ich habe mich gefragt, welcher Entwickler baut sowas ein? Weil du musst ja irgendeiner bei Meta, muss ja gesagt haben, hey, ich habe hier eine geile Idee. Lass uns mal alle, sage ich mal, ethischen Grundsätze, die wir vielleicht noch haben, über Bord schmeißen und lass mal jetzt gucken, dass wir die Leute so ausspionieren können auf den Android-Devices. Lass das mal einbauen. Also irgendein Produktmanager muss gesagt haben, ihr macht das jetzt. Und der Programmierer muss dann gesagt haben, okay, ich programmiere das jetzt. hinterfragt da keiner mehr was? Oder was ist da los?
Na, hundertprozentig ist das durch mehrere Meetings gegangen, selbstverständlich. Also du weißt genau, bei Softwareentwicklung auch, da wird erst eine Idee geboren, dann guckt man, passt es rein und was kostet das, wie ist der Aufwand, machen wir uns was anderes kaputt? Dann gibt es irgendwie eine technische Machbarkeitsstudie, irgendjemand sagt, wie man es programmiert oder sonst irgendwas, probiert es vielleicht aus und sagt, es geht. Also das ist nicht eine Sache von einer Woche. Also da haben die schon länger geplant und ich bin sicher, dass da irgendwann mal auch vom Legal Department jemand dabei saß und gesagt hat, ja, lass uns mal probieren, Risikoabschätzung, das ist ja nichts anderes als eine Risikoabschätzung, wenn Juristen dabei sind, liegt bei, keine Ahnung, 7%, dass da was passiert und dann haben sie sich gesagt, ja, dann lass uns das doch mal machen.
Ja, rausbauen können wir es immer noch. Ja, und am Ende muss man sagen, ist es wieder vollkommen wurscht. Also sie haben es halt probiert, sind aufgeflogen damit, relativ schnell, aber haben es halt probiert und passiert jetzt gar nichts. Also es wird jetzt keine Strafe geben dafür, gehe ich mal davon aus. Es werden auch keine Leute deswegen die Facebook-App von ihrem Android-Handy schmeißen.
Vermutlich, wurscht. Ja.
Wurscht.
Ja. Naja, lass uns mal, wenn wir eh schon hier bei Datendieben sind, weitergehen. Es gab eine andere Meldung, die es sogar wirklich in die normale Nicht-IT-Presse geschafft hat, und zwar sogar ziemlich prominent. 16 Milliarden Passwörter geleakt. Und dann dachte ich mir, okay, die nächste Collection 6 in dem Fall, bei Collection 1 bis 5 kam ja erst. Und dann liest du aber so, denkst du, nee, da steht was anders drin. Da steht alles neue Passwörter und auch von Apple. Und obendrein auch noch gut, also im Klartext wohlgemerkt, und auch noch gut strukturiert, sodass du sie also wirklich schnell auslesen kannst. Und typischerweise sind diese ganzen Sammlungen ja in unterschiedlichen Formaten. Die haben natürlich Ähnlichkeiten. Da steht also die URL, für welches System ist der Login. Dann steht irgendwo ein Feldtrenner drin, dann die User-ID, dann wieder ein Feldtrenner, dann das Passwort. Typischerweise manchmal ein bisschen mehr. Aber bei jedem Datenleak ist das unterschiedlich. Die sind also nicht gleich. Und hier klang das so, als wäre das eine stringente, komplette Datenbank mit 16 Milliarden neuen gültigen Passwörtern. Und dann, ganz ehrlich, dann hätten wir heute nur noch dieses Thema und würden also mit allen Leuten sprechen und sagen, ändert ganz schnell eure Passwörter. Ist aber doch nicht so gewesen.
Nee, es ist nicht so gewesen. Es waren größtenteils alte Passwörter oder auch doppelte Passwörter, die schon in anderen Leaks drin waren. Aber ich bin da nicht ganz deiner Meinung. Ich finde, den Tipp, ändert mal euer Passwort, den kannst du eigentlich immer geben. Den habe ich auch in meinem Umfeld gegeben. Ich habe allen Leuten gesagt, so hier, bevor das klar war, dass diese, sage ich mal, Collection, die da kam, nicht nur neue Passwörter sind, habe ich gemeint, hier, ändert mal eure Passwörter für die Kronjuwelen, wie euren Apple-Account, euren Google-Account,
E-Mail,
ja, weil du es halt nicht weißt. Also du, in dem Moment, da kommt diese News und du sagst, hier gibt es einen riesen Datenleak im Darknet. Du hast noch keinen Zugriff darauf. Du kannst den ja selbst noch nicht runterladen. Also musst gucken, dass du ihn kriegst, aber in dem Moment hast du noch nicht. Und dann informierst du erstmal die Leute, hier, da könnte was sein, ändert mal das Passwort, weil passiert da ein Schaden durch. Eigentlich eher nicht, sage ich mal. Es ist 5 Minuten, 10 Minuten Zeit, investiert die, kein Problem.
Ja, dann bin ich tatsächlich wirklich auch deiner Meinung, das schadet nichts grundsätzlich. Aber lass uns mal kurz diskutieren, wie oft macht man das? In dem Fall war es tatsächlich richtig, weil anscheinend, hat sich ja ein bisschen relativiert zumindest, ein brandneues Datenleck aufgetaucht ist. Das ist tatsächlich so der Hinweis, heute könnte man das wieder machen. Ansonsten sag ich immer ganz gerne, wenn mich Leute fragen, unter uns gesagt, alle 1 bis 2 Jahre reicht typischerweise völlig, wenn nichts passiert und wenn du nicht das Gefühl hast, jemand hat dir über die Schulter geschaut oder sonst irgendwas.
Wenn du ein komplexes Passwort hast. Also
ja, natürlich. Ja. Nicht Sommer 1, 2, 3.
Ja, genau. Also ich mache es einmal im Jahr. Also einmal im Jahr ändere ich die Passwörter. Und ich sage den Leuten auch, hey, wenn ihr jetzt das Passwort öfter ändert, aber dann hinten einfach eine Zahl hochzählt und das ist die Realität, ja, dann machst du halt nicht Sommer 1, 2, 3, sondern machst du halt Sommer 4, 5, 6. Dann könnt ihr es euch auch sparen, weil die Angreifer sind nicht blöd. Also die zählen auch hoch beim Testen, bei einem Brute Force oder sowas oder bei einem Login-Test, dann zählen die halt hinten auch die Zahlen hoch, gar kein Problem. Also dann kann man sich den öfteren Passwort-Change auch ganz klar sparen. Aber einmal im Jahr ist mein Ziel, ja.
Weil wir gerade bei Hochzählen sind. Ich habe vor ein paar Wochen, ich weiß nicht, guckst du hin und wieder, Fernsehen schaust du ja hin und wieder. Lineares Fernsehen, gibt es das bei dir noch überhaupt?
Ja, selten, selten. Aber okay. Wir haben es noch, aber fast.
Okay, wer wird Millionär mit Günther Jauch? Sagt dir aber was.
Ja, klar.
Okay, Gut.
Zwar seit Jahren nicht mehr gesehen, aber ich weiß, dass es das noch gibt.
Okay, hat sich seit Jahren nicht verändert. Also wenn du weißt, wie es vorher aussah, ist es heute noch genau gleich. Sogar der Typ ist derselbe, der die Fragen stellt. Also da hat sich nichts geändert. Da war aber vor ein paar Wochen, gab es irgendwie so 3-Millionen-Woche irgendwie so eine Spezial und dann durften Leute wiederkommen, die vorher schon mal ausgeschieden sind und so war so eine Spezialwoche, sage ich jetzt mal. Und da war eine Sache und ich habe mir dummerweise die Frage nicht hundertprozentig gemerkt, aber da ging es darum, eine Zahl, keine Ahnung, 457 ist, so, und A war, was weiß ich, die Monde vom Jupiter, B war irgendwas anderes und C, glaube ich, war die Anzahl Top-Level-Domains, also TLDs,
ja.
Sprich das, was wir im Internet kennen als .de, .com, quasi wirklich die höchste Stufe der Domains. Mhm. So, und dann hat der Kandidat da so rumgeraten und hat sich für was anderes entschieden und hat dann aber den Jauch gefragt, bei Top-Level-Domains, wie viel gibt's denn da? Und der Jauch war erstmal irritiert, der kriegt aber ab und zu von seiner Regie auf seinem Monitor, die können ihm quasi so Chat-Nachrichten schicken und die waren da ziemlich schnell anscheinend, weil der Jauch hat da hingeguckt und sagte nur ganz schnell, ja, davon gibt's ein paar tausend. Und dann dachte ich mir, echt, ein paar tausend finde ich jetzt viel. Und ich habe erstmal für mich überlegt, was würde ich denn, wenn ich bei Wer wird Millionär bin, auf die Frage antworten, wie viele Top-Level-Domains gibt es denn? Und dann rechne ich mal so zusammen, alle Länder dieser Erde, was sind das, 260 oder sowas, irgendwie sowas an den Dreh. Und dann gibt es noch irgendwie Commercial und noch ein bisschen was anderes, Info, E-Mail gibt es mittlerweile, also schon auch ein paar, dann fast es viele gibt auch Städte
mittlerweile,
genau.
München gibt es ja.
Also. Richtig, okay, aber dann komme ich, sage ich mal, auf 1000 und nicht auf ein paar tausend, wie der Jauch dann gesagt hat. Ich habe dann gegoogelt und die Zahlen sind nicht exakt gleich alle, je nachdem, wo man liest, aber sie einigen sich dann irgendwo doch auf eine Größe. Es sind, oder ich sage es mal, die Zahl, die häufiger kam, 1589. Das sind nicht ein paar Tausende, aber gefühlt ein paar mehr, als ich auf den ersten Moment gedacht hatte.
Ja, es ist auch mehr, als ich dachte, weil ab und zu hat man ja mal eine blöde Idee und registriert sich eine Domain und da gibt es ja so Provider, da gibst du dann deinen Domainnamen ein, der zeigt dir dann die ganzen verfügbaren Top-Level-Domains an.
Ja.
Und das sind mittlerweile ja echt viele hier, was weiß ich, .city, .photography, .whatever.
Ja.
Und da hast du dann, keine Ahnung, Auswahl aus, sage ich mal, 100 verschiedenen Top-Level-Domains. Also ich hätte jetzt auch mal gesagt, die Länder plus vielleicht noch, keine Ahnung, 200, 300 Stück, ja, oder so. Also ja, das ist schon, also mehr als ich dachte, auf jeden Fall.
Ja. Weißt du denn, die erste Top-Level-Domain, also die allererste Webseite, welche Top-Level-Domain hatte die?
Top-Level-Domain?
Mhm.
Naja, vielleicht .us oder sowas.
Wer war denn, also sagt dir Tim Berners-Lee was?
Ja, das ist quasi der Erfinder sozusagen des Internets.
Nein, eben nicht. Ah, ganz falsch. Der ist der Erfinder des Internets ist Winton Cerf. Der hat nämlich TCP/IP erfunden. Was Tim Berners-Lee erfunden hat, ist das Web. Das World Wide Web.
Okay.
Genau. Der hat nämlich den ersten Webserver gebaut und auch die erste Webseite. Und jetzt gebe ich dir einen kleinen Hinweis. Er hat gearbeitet im CERN. Und deswegen war die erste Top-Level-Domain der ersten Webseite .ch für die Schweiz. Genauso
okay.
ist es.
Okay. Ja. Krass.
Kann man übrigens immer noch aufrufen, die erste Seite. Also die ist da, die ist nur ein bisschen Text, logischerweise. Also da war noch nichts mit drehender Weltkugel in falsche Richtungen oder sonst irgendwas. Da war einfach nur ein bisschen Text drauf. Die gibt's aber noch beim CERN.
Interessant. Ja, dass es nicht .com war, das war fast klar, aber kam dann wahrscheinlich relativ schnell danach.
Okay. Und .com hat auch das Web zu dem schönsten Web gemacht, das es gibt. Und du hast wahrscheinlich noch nie so ein schönes Web gesehen wie .com in den USA. Das ja, ist einfach so.
Sehr schön, sehr schön.
Ja.
Was haben wir noch? Du hast mir eine schöne Liste geschickt mit Themen. Und da war eine Sache, das habe ich dir geschickt, weil ich es interessant fand. Das ist nichts, ist auch nichts großartig Neues. Aber dass man sozusagen mittlerweile auf Webseiten lesen kann, wenn die Pizza-Bestellungen in Washington länger dauern als normal und man davon ausgeht, dass jetzt in Regierungsbehörden am Abend sozusagen noch gearbeitet wird, dann kann man voraussehen, ob es einen Krieg gibt oder irgendeine Aktivität auf der Welt.
Tatsächlich
total krank finde.
Ja, aber tatsächlich ist das gar nicht so abwegig, sondern eigentlich wirklich nachvollziehbar. Also was passiert ist, ist Folgendes. In Washington, die Pizzerien rund um das Pentagon, wenn man auf Google Maps geguckt hat und irgendwie Pizzeria eingetippt hat in dem Bereich Washington DC, dann gibt es da immer so eine Voraussicht mit Stunden und da steht dann immer bei Google Maps dabei, wie voll ist der Laden typischerweise. Also steht man jetzt länger an oder ist da gerade nichts los? Und da stand eben nachts um 3 bei fast allen Pizzalieferdiensten, die es da gibt, mehr los als üblich. Oder viel mehr los als üblich. So, und da war klar, die haben alle Nachtschicht, die müssen alle noch im Büro bleiben, weil sie irgendwie den nächsten Atomschlag vorbereiten, der am nächsten Tag dann stattfinden sollte. Und das hat ja auch gestimmt. Das war jetzt nicht der Schlag gegen diese Bunkeranlagen im Iran, sondern ist jetzt schon 10 Tage her. Aber auch da ist ein Angriff.
Das ist auch nicht ein Einzelfall. Also man kann das auch reproduzieren. Hat man auch geguckt, dann historisch mal, ob das aufeinander passt, diese Schablone, und das passt. Also ja. Ich weiß nicht, ob die nur Pizza essen oder ob die auch mal asiatisch bestellen oder sowas. Offensichtlich bestellen die alle Pizza, wenn sie dann im Pentagon ihre Schläge planen.
Es zeigt eindeutig, wenn viele Leute länger arbeiten müssen, dann steht was Großes bevor und die haben alle Hunger, also werden die was bestellen. Und ich kann mich erinnern, als Russland die Ukraine überfallen hat, wurde Google Maps ja auch gebeten, den Staumelder auf Google Maps in der Ukraine, insbesondere in Kiew, abzuschalten. Weil man sah nämlich, da wo Stau war, wusstest du ganz genau, da ist ein Checkpoint. Da haben die Ukrainer quasi Ausweise kontrolliert, wer da in die Innenstadt reinfährt oder nicht, damit das nicht irgendwie so ein LKW mit Sprengstoff ist von den Russen. Und das hat man gesehen. Und natürlich wollte man vermeiden, dass da jetzt irgendwelche gelenkten Raketen oder Bomben draufgeworfen werden. Deswegen hat man Google Maps gebeten, das auszuschalten.
Aber da siehst du mal wieder, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie wichtig Metadaten oder Metainformationen sein können. Genau. Oder auch für so eine Open Source Intelligence, weil ich meine, Google Maps kann jeder bedienen. Ja. Das ist jetzt keine Quelle, für die du einen Geheimdienst brauchst, da kannst du einfach gucken. Ich fand es auf jeden Fall krass, dass es offensichtlich so einfach ist, sowas vorherzusagen mit aktuellen Mitteln, ne?
Ja, aber du sagst eins richtig, Metadaten sind viel, viel gefährlicher, als wir das sehen, weil sie Informationen ableiten lassen, die in den ursprünglichen Daten, nämlich hier kauft einer Pizza, eigentlich gar nicht drinstehen. Nämlich morgen gibt's einen Militärschlag der USA.
Und das bringt uns vielleicht auch ran zum nächsten Thema, wenn wir sagen, beispielsweise, wir reden immer über WhatsApp. WhatsApp ist verschlüsselt und keiner kann in deine Chats reinschauen. Das stimmt auch. Wenn wir da was schreiben, da kann auch Meta nicht reinschauen. Aber Meta sieht eben diese Meta-Information, dass wir schreiben, dass wir am Tag 8000 Nachrichten austauschen, in der Nacht noch schreiben. Die wissen also, wir kennen uns gut, wir reden viel miteinander. Und diese Information wird auch genutzt, weil die auch sehen, okay, hier gibt es Gruppen, in denen man ist, mit anderen Leuten. Das heißt, die können dieses ganze Freundschaftsnetzwerk von Leuten, die Plattform WhatsApp nutzen, fantastisch nutzen. Und das tun sie jetzt auch, weil WhatsApp war ja eigentlich noch die Insel der Glückseligen bisher, weil da war keine Werbung drin. Ja. Das war einfach ein Messenger, der, muss man sagen, gut zu bedienen ist. Also vom Handling her finde ich nach wie vor angenehmer zu nutzen als Signal, was wir eigentlich in der Regel nutzen, aber trotzdem, fühlt sich anders an. Und jetzt hat Meta gesagt, hey, diesen Kanal machen wir jetzt auch auf und schalten Werbung in WhatsApp. Allerdings nicht in den Chats, ne?
Also. Eben, ja, genau, das ist tatsächlich der entscheidende Punkt, die Chats an sich sind ja eben auch verschlüsselt, also zumindest bei der Übertragung, nicht auf den Geräten. Aber sobald die Nachricht das Gerät verlässt und bis sie auf dem anderen Gerät eintrifft, sondern sie wollten das in diesem, wie heißt der, Statusmeldung oder sonst irgendwas?
Aktuelles denn, heißt der Tab.
Der ist ja eh immer offen. Also da können die ja bewusst mitlesen, weil das sind ja Nachrichten, die du bewusst reinstellst für die Öffentlichkeit. Nämlich zum Beispiel, guck mal, ich bin hier gerade in der Allianz Arena und schaue mir mit einem alten Freund Guns N' Roses an, zum Beispiel.
So ein Status halt, den du posten kannst, wie bei Instagram auch. Genau. Wobei ich auch das Gefühl habe, dass also es nutzen jetzt eher die älteren Leute als die jüngeren Leute, um es jetzt mal ganz diplomatisch zu sagen. Also ich glaube, so viel genutzt wird das jetzt auch nicht unbedingt. Ja.
Nein, wird es nicht. Und ich habe auch gerade noch vorhin noch mal reingeschaut. Es gibt von insidedigital.de noch einen relativ neuen Artikel von vorgestern Abend. Werbung im Messenger, jetzt macht WhatsApp einen Rückzieher. Denn offensichtlich sind die Gespräche mit der EU nicht so gediehen, wie sie sich's gewünscht hatten. Und sie nehmen diese Ankündigung vorerst zumindest wieder zurück. Das heißt aber nicht, dass das in den USA oder sonstigen Landes- oder Weltteilen dieser Erde nicht sofort gleich passiert. Aber zeigt auch wieder, dass die EU oder unser Datenschutzrecht auch wirklich was bewirkt.
Ja, total, total. Also wir sind in der EU da ganz gut aufgestellt, muss ich sagen, wenn die Tech-Konzerne ihre Dinge nochmal überdenken müssen. Ich bin auch der Meinung wie du, das wird irgendwann trotzdem kommen. Sie werden irgendeine Möglichkeit finden oder werden es halt probieren, mal irgendwie einzubauen und dann die Strafe, die für Meta wahrscheinlich dann in einem lächerlichen Bereich ist, auch in Kauf nehmen gegebenenfalls.
Ja, vermutlich.
Aber dass sie diese, sag ich mal, diesen Kanal nutzen werden. Das ist klar, weil wie viele Leute nutzen WhatsApp? Das ist eine unfassbare Anzahl. Also zumindest in Europa und der Rest der Welt. In den USA habe ich mir sagen lassen, WhatsApp nicht so das große Thema. Da wird viel mit iMessage gearbeitet. Also da ist WhatsApp deutlich, deutlich kleiner als bei uns beispielsweise.
Aber iMessage schließt ja nur iPhones ein.
Genau. Genau. Aber es ist trotzdem eine, sage ich mal, in den USA wird mehr bei iMessage gemacht als über WhatsApp.
Interessant. Interessant. Ja. Was ich wollte vielleicht noch eins von unserem gemeinsamen Konzertausflug zu Guns N' Roses erzählen. Und zwar hast du, und vielleicht magst du es auch in die Shownotes packen, ich meine, du machst ja gerne Fotos und du hast ein wunderbar schönes Schwarz-Weiß-Foto gemacht vom Himmel über München, aus dem Stadion raus. Man sieht so quasi die ovale Rundung des Stadions und unten noch die Bühne noch rechts mit Weitwinkel aufgenommen. Also super, wirklich schönes, geiles Bild. Hast du mal deine Fotos irgendwie veröffentlicht früher? Also du warst ja, bist ja heute noch Fotograf, sage ich mal, aber ja, nicht hauptberuflich. Und ich muss echt sagen, du hast echt einen Blick dafür und kannst es richtig gut. Hast du deine Bilder mal? Ja, aber ist wirklich so. hast du deine Bilder mal irgendwie als Stockfotos angeboten oder so, die du machst?
Nicht im großen Stil. Ich habe mal 2, 3 Stockfotos hochgeladen vor 15 Jahren, weil es mich interessiert hat, wie das funktioniert. Also die Fotos waren es auch, also nicht wert, gekauft zu werden, sage ich mal. Aber ich fand das ganze Stock-Photography-Thema fand ich super spannend. Also das heißt im Prinzip, wenn du jetzt eine Werbeagentur hast oder eine Firma möchte Werbung schalten und braucht irgendein Bild von, was weiß ich, Frau isst lachend Salat, das ist so der Klassiker für ein Stockfoto, dann gibst du es da ein und dann findest du da zehntausende Fotos von Menschen, die einen Salat essen, dabei total glücklich sind. Die werden eben sozusagen vorproduziert, falls die jemand brauchen könnte. Also das ist quasi der Sinn davon und du findest da auch wirklich alles, also diese Portale, da eine Nische zu finden für ein Bildthema, was eine Firma brauchen könnte, das noch nicht besetzt war, ist quasi unmöglich, weil es gibt da schon alles. Also
okay. Was verdient man dann so pro Bild? Also ich weiß, ich habe manchmal so für meine Olympiapark-Seiten oder sonst irgendwas, kaufe ich mir auch bei der Süddeutschen zum Beispiel ein Foto von früher, das kostet dann 20 Euro, wenn du das auf so eine nicht kommerzielle Seite lädst. Ne? Ja, wenn du es kommerziell nutzt, kostet es ein 100er oder so. Also jetzt viel, um, wenn du sagst, ich gucke mir dieses Bild mal 2 Stunden an und dann ist es weg, aber völlig in Ordnung, wenn du sagst, ja, nicht kommerzielle Seite, den Zwanni, den darf der gerne haben. Aber ja. Reich wird man doch da auch nicht, oder?
Ja, naja, kommt drauf an. Also wenn du jetzt sagst, du hast jetzt ein Foto, aber es ist unwahrscheinlich, ja. Wenn die jetzt sagen, dann kommt jetzt L'Oreal und sagt, hier, wir wollen jetzt eine weltweite Werbekampagne machen und drucken dein Foto in 150 Ländern auf Riesenbanner, dann kriegst du natürlich da schon ein paar tausend Euro für, aber das ist halt so unwahrscheinlich. Also wir reden da eher vom Cent- und Euro-Bereich, den es da gibt am Ende, ja. Aber die Masse macht es dann letzten Endes, ja. Weil wenn du, es gab beispielsweise so Fotos damals von solchen, ja, 3D-Figuren, die dann so Pfeile gehalten haben oder so auf, also so weiße Figuren, gab es tausend verschiedene Bilder und die haben sich dumm und dämlich verdient, weil auf jeder PowerPoint-Slide irgendwie diese Figuren drauf waren. Alle wollten die haben oder haben die gekauft. Also das hat schon funktioniert, aber eher die Masse, nicht so dieses eine Foto, mit dem du dann da mal 100 Euro verdienst. Also das ist selten.
Worauf ich hinaus will, ist eine andere Sache, die mir letztens passiert ist, weil ich mir, wenn ich zum Beispiel in meinen Blog ein Bild reinpacke, habe ich früher sehr, sehr gerne bei Fotolia mir Fotos besorgt, weil die qualitativ sehr hochwertig waren und die kosteten auch ein bisschen was. Also es waren jetzt mehr oder bessere Fotos als auf so billig oder kostenlos Portalen, aber die haben irgendwie 1,50 € gekostet oder so. Also da konntest du da auch mal 20 Bilder leisten, ohne dass du gleich pleite gegangen bist. Fotolia ist dann aufgekauft worden, ich glaube von Adobe. Die sind dann in Adobe Stock integriert worden und die einzige relativ große Plattform, die kostenlose gute Fotos vertreibt, sage ich jetzt mal, die man nutzen kann, ist Pixabay in meinen Augen. Also zumindest ist das Einzige, was ich kenne. Du nickst, genau.
Ja. Also es gibt natürlich auch die Möglichkeit, bei anderen Portalen dann zu suchen und sagen, gibt es hier nach der Creative Commons Lizenz freie Bilder sozusagen, aber so spezialisierte Portale kenne ich jetzt auch nur die jetzt. Ja.
Okay. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Ich habe letztens ein Foto von einem User dort runtergeladen und da gibt man typischerweise, man muss es nicht, aber man gibt dann typischerweise, ich mache das zumindest, den Credit an, also der Fotograf heißt so und so, und ich habe das Foto von Pixabay runtergeladen, damit ja vielleicht einer, der es braucht, das vielleicht auch macht. Und man kann auf Pixabay auch einen Kaffee spendieren, sag ich mal. Also da gibt es einen Donate-Button und dann kannst du dir selber aussuchen, wie viel Kohle du dem einen oder anderen gibst. Typischerweise muss ich fairerweise sagen, bei den meisten Bildern gebe ich nichts, weil die sind kostenlos. Ich schaue deswegen auch genau dahin. Und nur wenn es wirklich was Außergewöhnliches ist, habe ich auch mal einen Fünfer gezahlt. So, jetzt pass auf, jetzt stand da bei einem User drunter, die können sich ja immer so ein bisschen beschreiben. I reduced my activities on Pixabay since my images are now mostly just being published. Also er wird seine Aktivitäten auf Pixabay reduzieren und weniger Fotos hochladen, weil er sagt, das macht überhaupt keinen Sinn. Die werden einfach nur gezeigt. Die wenigen Donations, die ich kriege, reichen nicht mal aus, um eine einzige Kugel Eiscreme im Monat zu kaufen. Which is quite disappointing. Also er ist relativ ernüchtert, sage ich jetzt mal. Und dem habe ich dann tatsächlich gleich 5 überwiesen, weil ich mir dachte, also mit dem Eis, da kann ich aushelfen. Aber als ich dann weitergelesen habe bei ihm, ich habe dann mal auf seine Seite geschaut, sagt er auch, und das ist das, was mich nachdenklich machte, viele seiner Fotos auf Pixabay werden rejected. Das heißt, und ich habe das auch mal gemacht, ich habe auch mal ein Foto gemacht, da dachte ich mir, das veröffentliche, damals war es noch Fotolia, das schaut so geil aus, habe ich gedacht, mit meinen laienhaften Gedöns, habe die dann hochgeladen und dann kam nach irgendwie 3 Stunden zurück, so, tut uns leid, die nehmen wir nicht auf, die sind qualitativ zu schlecht und der Winkel ist falsch und das Licht ist sowieso falsch und so weiter, das schaut aus wie ein Amateurfoto, wahrscheinlich haben sie recht gehabt, aber ist das nicht Absicht, wenn Pixabay ist ja auch von Adobe. So, je weniger Fotos die zulassen, desto mehr wirst du ja gezwungen, die kostenpflichtigen Fotos, die ja in derselben Suchleiste ja auch mit angeboten werden, zu kaufen. Also ja. Adobe macht aus meiner Sicht, wenn das so stimmt, den Markt freier Bilder einfach kaputt.
Ja, das könnte eine Theorie sein, ja. Aber der Markt für Stockfotos ist sowieso kaputt. Also, die wenigsten kaufen jetzt noch diese Fotos in Zeiten von einer KI, die Bilder generiert, ist diese Stockfotografie sowieso komplett am Ende. Weil du kannst dir einfach solche, sage ich mal, einfachen Bilder mittlerweile besser generieren. Und dann hast du genau das, was du willst, ja. Also teilweise kannst du ja du lädst dein Logo hoch und sagst, hier generiere mir mal, keine Ahnung, hier Produktfotos mit dem Logo auf einer Tasse und auf dem T-Shirt oder sonst was. Das ist alles gelöst. Also ich glaube, ich möchte jetzt Adobe das gar nicht unterstellen. Es könnte sein, sage ich mal, dass da so diese Gedanken sind, dass man sagt, ja, wir brauchen diese freie Plattform jetzt nicht noch weiter auszubauen oder zu stärken. Aber ich glaube, die Problematik von Stockfotos kommt eher aus der KI-Seite als von kommerziellen Fotos.
Ja, kann sein. Also ich hoffe, dass zumindest der eine User hier jetzt noch eine Kugel Eis dabei hat.
Ja, aber gut, wenn er damit Geld verdienen will mit den Fotos, dann hat er vielleicht einfach die falsche Plattform gewählt auch. Ne? Also dann, weil wir wissen im Internet, alles mit freiwilliger Bezahlung und Spenden, das funktioniert nicht. Also das ist ja unrealistisch. Ja? Also auf die Idee kommen die meisten Leute halt leider nicht.
Ja. Wusstest du, dass Apple unseren Podcast hört?
Ich gehe davon aus. Ja. Also, alle hören den Podcast. Na klar.
Es gab eine Ankündigung. Das ist eine Frage. Ja. Die, ich habe doch vor, ich glaube vorletzte Folge war es erzählt, ich habe so Probleme gehabt, ein Lied, das ich im Netz als MP3 geladen habe, als Ton in meinen Wecker zu integrieren. Und tatsächlich habe ich jetzt auf Heise gelesen, iOS 26, Einstellen eigener Klingeltöne wird deutlich vereinfacht. Ja. Und zwar gibt's jetzt endlich einen Share-Button, der, also ne, diesen Teilen-Button, wo dann als Option nicht nur ist, schick's als WhatsApp an den Rüdiger oder sonst irgendwas, sondern nutze das als Klingelton und endlich kannst du dann auf dem iPhone mit 3 Klicks offensichtlich ab der iOS Version 26, die ja, das auch Ende des Jahres rauskommt.
Immer schon scheiße gewesen, Klingelton, ja. einen manuellen Klingelton oder Wecker, das ist einfach, also seitdem es das iPhone gibt, ein Problem, weil ich weiß noch, ich habe da früher mit, musstest du jetzt erst umkonvertieren, dann mit iTunes irgendwie über Umwege auf dein Handy laden, das war immer beschissen. Also, dass das noch ein Problem ist, das gelöst werden muss im Jahr 2025, ist eigentlich auch schon lächerlich.
Ist schon krass, ja.
Weil Android kann das ganz einfach. Ich möchte jetzt trotzdem keine Android-Werbung machen, aber da ist das schon seit Jahren und ich habe da den David im Ohr, der während im Studium schon vor 15 Jahren immer gelacht hat, also hier, bei meinem Handy ist es ein Klick, ja, kann dein iPhone das nicht, ja. Also
daher, ja. Ja, apropos iPhone, es gibt oder gab eine Ankündigung, die fand ich auch sehr spannend zu lesen, dass es wohl von der Witwe von Steve Jobs, Lauren Jobs heißt sie, in Zusammenarbeit mit Johnny Ive, das ist einer der Designer, der frühen Apple-Designer. Ja. Und Sam Altman, ChatGPT, also OpenAI offensichtlich, die haben sich oder sind Geldgeber in einem Projekt, das sich IO nennt. IO. Und IO ist wohl der oder könnte werden der Smartphone-Killer, nenne ich es jetzt mal. Ich frage mal anders, was ist denn, also ich habe letztens erst dran gedacht, habe mir gedacht, eigentlich vermisse ich ihn ein bisschen. Das wirklich schönste und geilste Apple-Gerät gewesen, das es jemals gab.
Das Schönste, also, ja, also vom Design her, oder?
Ja, also Größe, Design, Funktionalität, damals neu und
ja,
es hat alles revolutioniert.
Naja, also wenn du nicht das iPhone nimmst, also ich würde sagen, das iPhone hat schon den ganzen Markt.
Lass es mal weg, lass mal das iPhone weg.
Dann der iPod, in meinen Augen.
Und welcher? Es gab ja mehrere. Kennst du den Shuffle noch?
Ja, den hatte ich.
Das war dieser kleine Clip, der ist so 3x2 cm, nur so diese runde Scheibe und ein Knopf drauf. Kein Display, genau, eben, überhaupt nicht. Und du konntest damals, ich weiß nicht wie viel, 3000 Liter draufladen oder so höchstens. Es hat völlig gereicht. Die Batterie hielt ewig und so weiter. Ich habe sogar 2, glaube ich, noch bei mir zu Hause im Schrank liegen, funktionieren ja nicht mehr. Wobei, ich hole sie mal wieder raus. Aber pass auf. Etwa in diesem Format soll IO sein. Ein Gerät, das kein Display hat, aber Kameras und Lautsprecher und Mikrofone vor allem. Und dass du dir dann einfach, ich sage es mal, ans Hemd vorne dran klippst.
Ja, da bin ich. Und
der soll mit KI laufen und alles mithören, was du sagst und machst. Aber ich befürchte, dass dieses Ding wieder so geile Funktionen bietet, dass es wieder jeder macht und damit alles, was man so tut, ja, an Daten liefert.
Ja, ich habe dir letztens auch so ein Video geschickt von so einer Influencerin, die auch so ein Gerät hatte, das einfach alles aufzeichnet, was sie den Tag über sagt und hört und dann am Ende ein Transkript erstellt. Keine Ahnung, was das für ein Tool war. Aber die grundsätzliche Idee davon, dass alles aufgenommen wird, was du so hörst und sagst am Tag und dann nachher auch durchsuchen kannst und die dir auch Tipps gibt, hier, da hast du falsch reagiert und so weiter, ist ja erstmal cool. Also so sage ich mal, also von dem Ergebnis her, was du bekommst, wäre das ja cool. Aber dass du massive Privatsphäre-Einschränkungen hast dadurch, dass irgendjemand alles hört, was du sagst und auch die Menschen, mit denen du sprichst, da drauf sind, ja, ist natürlich ein absolutes No-Go. Ja. Aber jetzt überleg mal, der Einsatzzweck wäre doch schon cool zu sagen so, was haben wir da vor 2 Jahren genau besprochen? Da schaue ich nochmal zurück, da schaue ich nochmal ins Log-File rein. Wäre schon witzig.
Ich glaube, wir haben genau darüber ja schon mal geredet, auch unter uns gesagt, hey, ganz ehrlich, manchmal ist es auch genau richtig, dass man es vielleicht einfach nicht mehr weiß und mit neuen Informationen neu diskutiert oder sonst irgendwas und einen nicht drauf festnageln kann. Vor 5,5 Jahren hast du aber genau wortwörtlich das so gesagt, du Zipfi-Klatscher, und jetzt brauchst nicht anders daherkommen. Also Ich bin da nicht so, weil du bist du schnell. Also ganz ehrlich, wenn das läuft, dann brauchst du quasi alle 3 Jahre eine neue Partnerin. Apropos neue Partnerin. Apropos neue Partnerin. Ich habe da noch ein Thema. Es gibt eine neue Dating-App. Also wir kennen ja alle, also oder lesen davon.
Ja, wir kennen die nicht. Also.
Nein, nicht kennen, nicht. So ist es. Wobei ich habe tatsächlich für Stern TV mal vor, ist jetzt schon 4, 5 Jahre her, LaVou hatten wir getestet, weil wir damals vermutet hatten und hat sich auch rausgestellt. Nee, ich bin gar nicht sicher, ob es LaVou war, bevor ich jetzt was sage und die mich verklagen. Wir haben eine Dating-App getestet, bei der wir sicher waren, dass die Frauen, die da antworten, eigentlich Männer sind, und zwar einer, der als 17 Frauen antwortet. Und das hat sich auch damals bei dieser App, deren Name ich jetzt nicht mehr weiß, auch bestätigt. Aber pass auf. Tinder und wie sie alle heißen, LaVou, OkCupid oder sonst irgendwas, funktionieren ja so, dass man sich beschreibt und auch sagt, so wen man sucht. Also man füllt einen Fragebogen aus, vereinfacht gesagt. Und aufgrund dieser Antworten, die du da gibst, wird irgendein Algorithmus dich mit anderen Menschen matchen. Und wenn du dann sagst, passt, und die andere Person sagt das auch, dann kannst du dich im Hotelzimmer treffen und huhu und was nicht alles. Jetzt gibt's Browser-Dating. Du lachst schon, das klingt schon.
Das ist wirklich krank, ja. Also wenn ich es richtig verstanden habe, du wirst sozusagen du lädst deinen Browser-Verlauf da hoch, komplett. Genau,
ja.
Und der sagt dann, okay, das, was du hier so suchst und wo du surfst, das passt gut zu der anderen Person.
Ja, ich finde das ganz schlimm. Das klingt ja
nach der absoluten Horrorvorstellung. Weil ganz ehrlich, Tobi, was will ich mit einer Freundin, die auch Probleme mit ihrem 3D-Drucker hat und die ganze Zeit in solchen Foren unterwegs ist? Was bringt mir das?
Ja, also. Naja, aber schau mal, aber das ist doch eigentlich, genau jetzt gibst du die Antwort, warum das gut ist, weil das tatsächlich ist doch eigentlich genau das, dein Leben. Und wenn du jemanden findest, der auch dieses Leben führt, ich meine, wenn nicht der Browserverlauf, was dann? Also von der Idee her ist das einfach grandios, aber tief in mir drin rebelliert gerade etwas ganz, ganz, ganz massiv, und ich glaube, dass das echt, echt schwierig ist.
Aber es ist mal ein neuer Ansatz, weil im Endeffekt, was diese Portale als Problem haben oder was du hast, wenn du dich da anmeldest, du musst dir erstmal die Person irgendwie kennenlernen. Die Portale brauchen Informationen über den User, damit die da irgendeine Connection herstellen können. Das war früher, war es ja ganz easy. Da hast du einfach gesagt, ah, der kommt aus München, die kommt auch aus München, sind in einem Altersrange, passt. Das war so das ganz Billige, sage ich mal. Ja.
Ja.
Dann hat man es dann irgendwann erweitert, da hast du dann noch, keine Ahnung, so ein bisschen Aussehen und so ein bisschen Präferenzen mit reingefüttert und was weiß ich. Aber das ist ja alles vom User letzten Endes so ein bisschen geschönt. Das ist ja normal. Also man stellt sich ja da ein bisschen positiver in die Auslage, würde ich mal sagen. Ja. Also, wenn es nötig ist. Ja, bei uns jetzt natürlich nicht, aber wenn es jetzt nötig ist.
Nein.
Wenn du jetzt sagst, okay, du hast jetzt hier einen Datenpool, den der User auch gegebenenfalls jetzt erstmal nicht so ohne weiteres komplett manipulieren kann.
Eben, der ist ungeschönt.
Der ist ungeschönt, ja. Aber das, also.
Aber gerade das macht doch Angst. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich kenne nur eine Sache, und auch das ist mal wieder die nächste Überleitung. Ich kenne nur eine einzige Sache, die auch nur ansatzweise so schlimm ist wie Browserverlauf, also den ich nicht teilen möchte mit anderen Menschen, und das ist die Zwischenablage. Ctrl-C.
Aber überleg dir mal, jetzt findest du über dieses Portal, findest du quasi eine Person, die 1:1 ist wie du. Und du triffst dich mit der und denkst, mein Gott, was für ein krankes Schwein. Was sagt dir das denn über dich?
Also
wirklich.
Also du meinst, es wäre so als selbstreflektierendes Psychologikum. Oh Gott, bin ich schlimm. Ja. Der schaut auch noch so aus wie ich.
Ja, nee.
Ja.
Bitte nicht.
Ja, aber vielleicht ist es tatsächlich sehr lehrreich für die Leute, die tatsächlich schwierig sind, dass man denen mal vor Augen führt, wie schlimm sie sind, indem man die gleichen Personen holt. Sehr schön. Naja, pass auf. Lass mich zum Schluss noch mal ganz kurz auf einen Ausblick geben. Wir wollen ja in einer der nächsten Folgen, vielleicht auch bald schon, über die neuen Apple-Features reden, die angekündigt wurden auf der WWDC. Das ist ja auch schon ein bisschen her. Ist einfach mal, um die ein bisschen Revue passieren zu lassen, was das denn bedeutet und was da auf uns zukommt. Aber eine Sache stieß mir dabei auf und die wollte ich deshalb erzählen, weil ich auf meinem Mac ja immer so ein paar, es gibt so zwei, drei Programme, die ich, Zusatzprogramme, die ich gerne installiert habe und die ich nicht missen möchte. Das eine ist auf meinem Touchpad, ich habe ja den letzten Rechner mit Touchpad und dann ist
Touchbar,
es weg.
Meinst du? Touchbar.
Sorry, Touchbar, ja. Ich nehme nochmal zurück. Ich kann es nicht mal richtig aussprechen. Ich bin der Einzige auf der Welt, ich weiß, Rüdiger. Mein Rechner hat eine Touchbar. Das ist ein kleiner Streifen, der oben ist, wo sonst die F-Tasten sitzen. Und der ja so ein kleines Display ist und da kann man dann auch drauf touchen. Das heißt, dieser Display zeigt mir immer andere Tasten an. Also das sind nicht nur die F1 bis 11 Tasten, sondern auch irgendwie, was weiß ich, markier fett oder sonst irgendwas. Und was ich eben nutze, wenn ich in meinem Keynote bin, das ist quasi PowerPoint für Apple und ich mache einen Vortrag, dann sehe ich da die nächsten Folien und kann vorwärts springen, scrollen und so weiter, ohne dass das der Zuschauer mitkriegt. Das ist für mich Weltklasse. Aber wie gesagt, die ist bald weg. Und auch für diese Touchbar gibt's auch Tools. Da ist zum Beispiel eine Stoppuhr dabei oder sonst irgendwas. Sowas habe ich mir heruntergeladen. Dann ein Tipp für alle Hörerinnen und Hörer. Schaut euch unbedingt mal das Tool Text Expander an. Kennst du das?
Ja, das nutze ich seit Jahren. Und ich erzähle auch jedem, dass du dieses Tool nutzen sollst. Das ist einfach perfekt.
Ja, Text Expander ist folgendes. Du gibst dir ein Kürzel, also zum Beispiel Semikolon Ende. Und dann, wenn du das tippst, Semikolon Ende, dann ändert er das um automatisch in einen vordefinierten Text, den du eingibst. Wie zum Beispiel mit freundlichen Grüßen, Tobias Schrödel, bitte melden Sie sich hier oder rufen Sie mich nie an oder was auch immer. Und da kannst du also beliebig viele Textbausteine quasi vordefinieren. Was weiß ich, Semikolon MFG, sowas zum Beispiel, zack, hast du ein Ende vom Lied oder von einem Brief oder der E-Mail oder sonst irgendwas. Grandios. Und ein anderes Tool, das ich vom Marco Di Filippo mal empfohlen bekommen habe, war so ein Teil, das dir die Zwischenablage aufgehoben hat. Also du hast nicht nur Ctrl-C, Ctrl-V machen können mit einem Inhalt, den du gerade oder zuletzt reinkopiert hast, sondern du konntest dann auch sagen, das, was ich vor 7-mal Ctrl-C hatte, möchte ich jetzt wieder einfügen.
Das hatte ich. Passwörter auch drin, oder?
Also ist ja alles nee, drin. Nein, tatsächlich Passwörter nicht, außer du hast sie kopiert. Aber das nicht. Aber der Punkt war, ich habe das ja ein gutes halbes Jahr genutzt und dann bin ich mal wirklich so meine Ctrl-C, meine Clipboard-Historie durchgegangen und dachte mir, alter Falter, was du da drin stehen hast, ist quasi dein gesamter Arbeitstag. Also jemand, der da reinguckt, weiß alles, was du gemacht, wann du Pause gemacht hast, also wann du nicht gearbeitet hast, sondern wieder irgendwo im Web gesurft bist oder sonst irgendwas oder eine private E-Mail geschrieben hast. Du hast eine komplette E-Mail aus irgendwie plötzlich drin und so weiter und so fort. Und das merkst du nicht. Also das ist ganz schwierig und ich habe das dann auch gelöscht und gemerkt, ich vermisse es nicht wirklich. Also dann hole ich es mir irgendwann.
Aber ich kenne Leute, die schwören da drauf, die sagen, sie können mit einer Zwischenablage gar nicht mehr arbeiten, weil das so handy ist, dass du einfach nochmal 7 zurückspringen kannst. Ja? Aber ich denke mir auch immer, mein Passwortmanager funktioniert so, dass er die Passwörter in die Zwischenablage packt, damit ich sie einmal in den Browser reinpasten kann beispielsweise und löscht die dann automatisch nach 3 Sekunden wieder aus der Zwischenablage. Jetzt die Frage, sind die dann trotzdem noch in der History drin oder nicht? Also deswegen ist dieses Passwortthema für mich so ein bisschen,
weiß ich nicht, wie das ist. Okay, muss man tatsächlich gucken, weil es gibt ja verschiedene Tools, die das Gleiche machen. Es gibt ja nicht nur einen, so ein Clipboard-History. Aber unter uns gesagt, die wird es bald alle nicht mehr geben. Zumindest nicht auf Apple, weil im macOS Tahoe, also das neue 26er, was da jetzt kommen soll Ende des Jahres, wird, und damit sage ich das schlimmste neue Feature ever haben, wird eine Clipboard-History bekommen. Und zwar im Betriebssystem standardmäßig integriert. Und ich schwöre dir, das wird zur einen oder anderen Scheidung führen an der einen oder anderen Stelle. Weil irgendwas rauskommt, 100 Pro, irgendwas raus oder Kündigung oder was auch immer, weil irgendwas rauskommt, wenn dann die IT drüber guckt oder der Ehemann, die Ehefrau oder was auch immer und man einfach sieht, was da irgendwie vor 3 Tagen in der Zwischenablage war. Keine Ahnung, du kannst ja alles ausdenken von Pornoseiten über, was weiß ich, du schreibst schon mit dem nächsten Kunden oder gibst interne Kundendaten an den Konkurrenten weiter oder sowas. Das siehst du alles und früher hast du einfach die Zwischenablage nochmal mit einem A gefüllt und es war weg. Und das wird nicht mehr möglich sein. Außer, was heißt nicht möglich sein? Du musst es abstellen wahrscheinlich. Aber es ist standardmäßig vermutlich da.
Aber er speichert nicht alle. Er speichert die letzten 9 oder sowas, dass du mit den Nummern noch zugreifen kannst. Nicht alle.
Es gibt Tools. Also das eine, das ich benutzt habe, ich muss den Namen rausgucken, den schreibe ich dann gerne nochmal in die Shownotes, aber ich habe den jetzt nicht präsent. Da konntest du einstellen, 3 Monate oder sonst irgendwas. Von mir aus auch ein halbes Jahr. Also das war uferlos. Ja, total. Vor allem, der hat die auch noch analysiert. Also der sagte dir, das ist jetzt irgendwie ein Text oder ein Brief oder das schaut aus wie eine URL. Den hatten dann so Farben auch. Dann konntest du sagen, zeig mir nur die URLs, die ich in die Zwischenablage kopiert habe und ähnliches. Ich glaube, dass dieses Feature die eine oder andere Scheidung oder Kündigung nachzieht, ganz eindeutig.
Ja, da bin ich gespannt. Also ich glaube, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist, dass das nach einer Zeit gelöscht wird, dass du halt 5 Zwischenablagen hast oder 10 und dann einfach über die Zahlentasten sagst du halt, keine Ahnung, Ctrl-V-2 oder so, oder Ctrl-2, fügst dann halt die zweite Zwischenablage ein oder sowas. Aber dass es jetzt über Monate gespeichert wird, das ist ja Katastrophe. Also
ja, ist die Frage. Also wir wissen es ja noch nicht, wie es kommen wird und wie es ausgestaltet wird. Aber das wird spannend sein, insbesondere wie die Default-Einstellungen da sind. Ja. Aber sagt ja gerade, wird zu Kündigung und Scheidung führen. Apropos Scheidung, ich denke, wir sind durch für heute, oder?
Ja, denke ich auch. Oh, wir haben fast eine Stunde. 50 Minuten haben wir, das reicht schon. Ich glaube, da sind wir jetzt lang genug im Ohr gewesen. Wir haben noch viele Themen, aber das heben wir uns für die nächste Folge auf, würde ich sagen.
So machen wir das. Danke, Rüdiger.
Danke, Tobi.